With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8-6-25 and 1-5-26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpoints. TC.
Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Leicht wiesengeschädigte Stimme, aber natürlich stocknüchtern. Genau wie der junge Mann hier gegenüber, denn der geht erst nach dem Gespräch auf die Wiesen. Der hat das eindeutig deutlich cleverer gemacht. Wir wollen natürlich heute ein bisschen über die Märkte reden. Gibt wie immer viel zu besprechen, wo wir so stehen, wo wir hin müssen. Ich sage wie immer, ist ja nun mittlerweile einer unserer Lieblingsgäste, regelmäßig da, Kapitalmarktstratege bei Shareholder Value Management. Ich sage herzlich willkommen zurück auf dem Kanal, Heiko Böhmer.
Ja, ich freue mich, wieder in München zu sein. Und
das glaube ich schon, die Woche.
Naja, diese Woche.
Mit diesen Einladungen.
Ja, es waren zwei Einladungen. Deswegen, ich mache es insofern geschickter, dass ich das vielleicht den Vollgasabend noch vor mir habe, aber gestern auch schon war.
Ja, ja, also so schlimm war es bei mir nicht. Ich habe die After-Wiesen weggelassen.
Und ich finde ja, nach einem Wiesenabend klingt die Stimme noch etwas...
Hat mehr Tiefe, ne?
Hat mehr Tiefe.
So ist es.
Ja. Nach dem zweiten bin ich gespannt, aber das werden wir so schnell nicht hören, weil dann bin ich irgendwann wieder bei dir.
Ich werde dich morgen anrufen.
Ja, alles
einfach
klar.
Nur um zu hören, ob du noch sprachfähig bist.
Okay.
Ja, Heiko, lass ein bisschen quatschen.
Ja.
Wir sind jetzt, ist Ende September, und eigentlich ist ja ist das ja so ein Saisonalitätsklassiker, dass der September einer oder der schwächste statistisch betrachtete Monat des Jahres ist. Es zeigt sich halt doch mal wieder, wie immer an der Börse, nichts ist gewiss. Und wie auch sonst im Leben, nämlich du kannst nicht danach gehen. War ein okayer Monat mit sehr vielen neuen All-Time-Highs.
Naja, vor allen Dingen Amerika ist besser gelaufen als Europa. Also wir haben so einen Switch auch wieder gesehen. Und ich habe jetzt gestern einen Vortrag gehört von einem ETF-Analysten, der geguckt hat, wie die Flows sind. Und Anfang des Jahres alles in Amerika rein, dann alles in Europa. Ja. Und das hat jetzt auch wieder gedreht. Haben wir auch gesehen, die Performance war eigentlich ganz ordentlich. Aber der September zum Beispiel, Börsenschwäche AD, das war einfach ein vernünftiger Börsenmonat. Und jetzt steht der Oktober vor uns, der eigentlich immer als ganz gut angesehen wird. Ja, vielleicht wird das dann der schwache Monat. Also diese saisonalen Betrachtungen, wenn wir dann noch dieses Sell in May and Go Away sehen, plus 14% seit Mai an den breiten Märkten, wenn wir die USA sehen. Also saisonal kann man machen, aber hilft nicht wirklich weiter.
Time in the market. Beats, Market Timing, wie immer.
Ja, also Timing ist, wie mein geschätzter Kollege Volker Schinging immer sagt, eine kleine Stadt in China.
Genau, da gehört es quasi auch hin. Ich greife mal auf das quasi die Flows, weil das tatsächlich auch so ein Thema ist, das man sehr gut die letzten Wochen auch sehen konnte, wieder Richtung USA.
Ja.
Erklärbar, außer dass die KI halb Mac 7 Hype noch nicht vorbei ist?
Das ist eigentlich genau das, was gerade wieder passiert. Also ein gleichgewichteter S&P hat sich relativ wenig bewegt. Ja. Also wir sind wieder in dieser Phase, wo die Mac 7 wieder Fahrt aufgenommen haben. Und bei den Mac 7 sind es dann auch wieder die 7, weil die Tesla auf einmal wieder da ist.
Ja.
Auch. Also von daher, wir haben eigentlich, vielleicht auch aufgrund dieser ganzen Unsicherheit, die uns umgibt, so dieses, die sicheren Fahrwasser, dann gehe ich halt auf die großen Titel, da kann ich nicht viel falsch mitmachen. Mhm.
Es ist tatsächlich ja auch so, dass, glaube ich, letzte Woche war das, wir haben hier in Vorbereitung für ein Podcast-Projekt, arbeiten wir gerade auch viel mit Statistiken. Seit letzter Woche sind, glaube ich, alle Mac 7 seit Jahresanfang wieder im Plus.
Also das, was wir wirklich als massive Korrektur gesehen haben, ist dann aufgelöst worden. Aber Es ist ja auch so, dass die Geschäftszahlen gut sind. Also es basiert ja jetzt nicht auf irgendwie auf reiner Stimmungsmache, dass man sagt, man muss bei den Aktien dabei sein, sondern die Gewinnentwicklung ist eigentlich auch positiv in dem Bereich.
Wo sind wir aus seiner Sicht im Moment marktseitig? Wir haben jetzt dann doch wieder ein deutlich schöneres Jahr erlebt, wenn man jetzt mal den Dollar beispielsweise rauslässt, wer hohe US-Gewichte hat. Schönes Jahr im Markt gesehen. All die potenziellen Risiken, die auch ja auch existent sind, hat keinen interessiert. Und wir sehen All-Time-Highs ohne Ende.
Ja, wir haben 23 ein super Jahr gehabt. US-Märkte plus 20. 24 ein super Jahr. US-Märkte plus 20. Ob es wieder für plus 20 reicht, ist die Frage. Ja. Aber man muss sich eben vergegenwärtigen, dass wir das, was wir jetzt derzeit erleben, einfach, das ist schon extrem positiv alles, was da läuft. Wir haben, die Volumina sind so im mittleren Bereich, was man jetzt auch immer an den Börsen kurzfristig sieht. Aber wir sehen tatsächlich, gerade bezogen auf die USA, dass das immer noch das Thema ist und dass, obwohl wir diese All-Time-Highs immer weiter sehen in Nordamerika.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Und ehrlich gesagt, was du sagst, diese Risiken spielen keine große Rolle. Und auch nach zwei guten Börsenjahren kann es jetzt auch noch auf einmal noch ein drittes gutes Börsenjahr vielleicht werden, wo wir vielleicht so rauskommen, wie der langfristige Schnitt ist, was immer noch gut ist. Also es ist tatsächlich an den Märkten so, dass diese langfristigen Rückblicke und diese Datenreihen, die immer aufgebaut werden, da sind wir nochmal bei diesem Saisonalen, auch bezogen beispielsweise auf einen Präsidentschaftszyklus, habe ich jetzt so eine Statistik entdeckt, die geht dann zurück bis 1875. Mhm. Und im ersten Jahr der zweiten Amtszeit eines US-Präsidenten ist der September ein eher okay Monat und der Oktober ein schwacher Monat. Mhm. Das passt aber nicht zu dieser Entwicklung zusammen und machen wir uns nichts vor, das ist Statistik, das hat vielleicht einen gewissen Schnitt, weil ich natürlich seit 1875 so und so viele Datenpunkte habe, aber es hilft mir nicht weiter, es hilft mir in der konkreten Situation nicht weiter, es kann rauf oder runter gehen, so einfach ist das, ich fühle mich einfach nur besser, wenn ich das mache und vielleicht ist es auch das, wenn man auf die Börsen guckt und sagt, nach zwei Jahren, wo es so gelaufen ist, mit über 20% plus, kann es nicht so weitergehen, es geht gerade weiter.
Hm. Oder es sind die Risiken, die man da über die man quasi das ganze Jahr so geredet hat, einfach nicht so wild.
Naja, wir haben eine gewisse, also die sind glaube ich wilder als das, was wir uns vorstellen können. Und irgendwo ist glaube ich alles, was sich um Trump dreht, eigentlich genau das. Man kann es nicht greifen.
Ja.
Es bleiben jetzt vielleicht Zölle im Bereich um 15% übrig. Das ist ein Bruchteil dessen, was eigentlich mal angedacht war.
Ja.
Und von daher ist das eigentlich gar nicht so richtig zu fassen. Da weiß keiner genau, was passiert. Insofern sind dann die anderen Risiken vielleicht auch einfach schon so bekannt und haben zuletzt keine große Rolle gespielt, dass einfach dieser Einfluss auf den Kapitalmarkt nicht mehr so groß ist, dass man sich doch vielleicht ein bisschen davon lösen kann.
Und nichtsdestotrotz hast du quasi eine Eintrübung der Wirtschaft, du hast in den USA, du hast steigende Arbeitsmarktschwächen, die wir auch schon sehen, bei gleichzeitig nicht runterkommender Inflation, plus dann eben potenziell Zölle, die wir ja bisher noch gar nicht richtig erlebt haben. Bisher war ja Vorzieheffekte und so weiter und so fort, die sich alle abbauen, da haben wir alles Monate drüber gesprochen. Das heißt, du hast dieses Risikobild, das natürlich die, auch die Unternehmensgewinne irgendwann mal erreichen wird, potenziell, hast du trotzdem da.
Ja, aber dann hast du auch immer noch in den USA das stärkere Wachstum als in Europa, was immer noch bleibt. Also dieser Fokus auf Europa, den wir erst gesehen haben in diesem Jahr, der war sicherlich auch begründet und war einfach eine Risikoaversion in Richtung USA. Aber wenn wir uns das Gewinnwachstum angucken, dann ist das einfach mindestens doppelt so stark, wenn man auf die großen Indizes guckt. Der Stock 600 in Europa, ja, der wächst auch gewinnzeitig, aber nicht annähernd so stark wie in den USA. Das heißt also, die fundamentale Lage, die trübt sich sicherlich ein, aber nicht so stark auch wie erwartet. Und das Thema Inflation, das hat jetzt in den letzten Monaten eher, hatten wir ja eine schwächere Entwicklung, ging deutlich runter. Das waren aber auch Basiseffekte, die haben sich jetzt abgebaut. Und so wie es aussieht, geht's eher moderat nach oben in den nächsten Monaten. Und auch natürlich in den Faktoren, die wir jetzt sehen. Also die Zölle sind natürlich auf jeden Fall ein Faktor, der jetzt doch inflationssteigernd wirken sollte. Gleichzeitig läuft aber vieles so, wie Trump es auch gerne hätte. Also er hat den schwachen Dollar, die Zinsen haben, die Spreads sind nicht weit auseinandergegangen, die Konjunktur ist noch okay, die Arbeitsmarktdaten sind nicht so richtig schlecht. Also irgendwie funktioniert es eigentlich ganz gut. Er kann sich jetzt eher wirklich um so unglaubliche Themen wie diesen Umbau im Inneren vielleicht kümmern, der jetzt natürlich börsentechnisch nicht so eine Auswirkung hat.
Würdest du sagen, ist dann, sagen wir mal, kurzfristiges Risiko höchstens, dass die Notenbank nicht das macht, was alle gerade haben wollen, weil eben das Umfeld das gar nicht hergibt, dass wir jetzt nochmal nach diesem ersten Zinsschritt vielleicht nochmal drei sehen? Ich meine, Paul musste ja in seiner Pressekonferenz auch eingestehen, dass das mehr so ein strategischer Zinsschritt war, der eigentlich nicht nötig gewesen wäre.
Ja, und wenn ich mir jetzt die Erwartungen angucke bis nächsten Sommer, da sollen teilweise 5, 6 Zinsschritte kommen, 4 noch in der Amtszeit von Paul, also bis Mai nächsten Jahres. Da ist schon viel Erwartung drin. Ob das dann wirklich so umgesetzt wird, das muss man echt schauen. Und gerade die Rolle der Notenbank wird natürlich in den nächsten Monaten super spannend. Wer wird Nachfolger und. Ja. Dass auch dieses Thema der Unabhängigkeit der Notenbank, ich glaube, das ist ein Kernpunkt, mit dem wir uns in den nächsten Monaten beschäftigen müssen und der auch für die Ernsthaftigkeit der USA eine ganz, ganz große Rolle spielen wird.
Das wird ein Thema, das uns nächstes Jahr, glaube ich, sehr massiv begleiten wird in den Monaten, quasi bis Pauls Amtszeit endet im Mai.
Aber der Punkt ist ja auch, wenn wir uns angucken, was in den letzten Wochen eigentlich alles passiert ist, dass man eigentlich auch diese Dynamik, die sich da wieder entwickelt in den USA, einfach nur schwer vorstellen konnte. Ich meine, man vergisst es, aber der ist erst seit Januar im Amt.
Ja, ist schon viel das passiert seitdem. Er war nicht umtriebig.
Also das ist Wahnsinn eigentlich, wenn man mal so einen Jahresrückblick, das ist ja noch ein bisschen hin, aber wenn diese Jahresrückblicke kommen, da ist schon verdammt viel drin alleine in diesen ersten Monaten. Und das heißt, bis Mai ist noch verdammt viel Zeit, die bis dahin vergehen kann. Und es wird ja viel getrommelt. Es gab diese Kampagne eigentlich gegen dieses FED-Mitglied, die sich dann gewehrt hat, die Frau. Und also es ist...
Und Recht bekommen hat.
Und Recht bekommen hat. Also es wird ja immer viel getrommelt auf der Trump-Seite, aber oft müssen sie dann doch sagen, na okay, dann hat es doch nicht geklappt.
Aber die Gefahr ist dennoch natürlich gegeben, dass wir eine deutlich weniger unabhängige FED haben werden, spätestens ab Mai, als das in der Vergangenheit der Fall war.
Ja und nein. Also ich habe mich mit der Struktur noch mal ein bisschen beschäftigt und habe mir da war so ein spannender Podcast aus Amerika, der das mit einem FED-Direktor, der das mal erklärt hat. Und das ist schon ein sehr, sehr ausgeklügeltes System mit sehr langen Amtszeiten, die auch gegenläufig sind, sodass der FED-Chair natürlich die wichtigste Person ist, aber als Kopf eben auch nicht die komplette Linie gerade die Regionaldirektoren darf man einfach nicht unterschätzen dabei. Also die ist schon sehr, sehr stark auf Unabhängigkeit aufgebaut und Paul ist jetzt der Fels in der Brandung, sicherlich. Aber ich bin da eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass das auch beim Nachfolger, / Nachfolgerin einfach auch weitergeführt werden kann.
Aber die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass es eine Taube wird und kein Falke. Und die Zahl der Tauben da eben deutlich größer wird.
Ja, das ist so. Und da müssen wir uns auch ganz klar, also was jetzt natürlich von der Einflussnahme auf die Märkte, da haben wir die Unternehmensgewinne und die Zinsen eigentlich als die großen Faktoren. Und von daher werden wir auch noch viel über dieses Thema sprechen müssen. in Zukunft, weil das eigentlich auch genau das ist, wo Trump sicherlich auch einen großen Durchbruch für sich sehen würde, wenn das, also das ist ja, glaube ich, so ein Mosaikstein, den er gerne noch auf seiner Seite hätte. Dann würde er sich natürlich noch mal viel wohler fühlen.
Was ja kurzfristig für die Märkte gut wäre, weil es halt ein Haufen Dopamin ist, das da reingepumpt wird.
Ja, auch das muss man sehen. Also Umfeld, ne? Ja, auch das muss man natürlich sehen. Aber was man kurzfristig jetzt, wenn wir uns auf das mal konzentrieren, was die nächsten Monate eigentlich vor uns liegen könnte, dann ist natürlich nach dem, was alles schon gut gelaufen ist, also so eine technische Korrektur, da ist einfach, die ist schwer überfällig, das muss man einfach ganz klar mal sagen auch. Ne? Also wir haben zwar die Unternehmensgewinne, die sich gut entwickeln, aber wir haben jetzt auch viele Werte, die auch schon am oberen Rand sind. Und wenn wir in die USA gucken, ist die Bewertung einfach nochmal, die ist in Teilen schon echt ambitioniert. Das kann man noch rechtfertigen, aber das ist halt im langfristigen Schnitt schon wirklich oben. Und viele Dinge mögen nicht mehr stimmen in den Datenreihen, wenn man zurückguckt. Aber Bewertungsfragen spielen halt doch irgendwann mal wieder eine Rolle.
Man weiß halt nur nicht wann.
Das ist genau der Punkt. Aber das ist genau das, was wir auch als Value-Investoren natürlich haben. Ne? Also wir gucken natürlich erstmal bewertungstechnisch auf die Märkte. Ja. Und da fällt halt viel bei uns durch Sieb, das muss man auch sagen. Wo wir einfach sagen, nee, den lassen wir vorbeiziehen.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Ist das im Moment für euch eine schwierige Zeit nach all den Highs mit den Bewertungen?
Ja, insofern, wenn ich den reinen USA-Fokus habe, würde ich sagen, dann wird es schwierig. Den haben wir aber nicht, sondern wir haben einfach sowieso immer schon stark auf Europa geguckt und haben diesen Switch einfach vorgenommen. Das heißt, wir haben im vergangenen Jahr, im vierten Quartal schon diesen Switch gemacht und haben Europa stärker gewichtet und machen das jetzt wieder und sind da echt noch stark unterwegs. Das heißt, nur mal als Beispiel, wir haben diesen ETF mit 25 Titeln und nur 4 Titel kommen gerade aus den USA. Der Rest kommt aus Europa. Also wir finden einfach attraktive Unternehmen viel, viel stärker in Europa. Da ist Bewertung sicherlich ein Thema und eigentlich mit das entscheidende Thema. Und das hat dann bei uns nichts damit zu tun, dass wir sagen, wir sind einfach nur europäische Investoren, sondern wir finden einfach diese Geschäftsmodelle besser. Das heißt, die Lage ist anspruchsvoll, ja, aber auch so, dass wir uns langfristig orientieren und jetzt bei Bewertungen in Europa einsteigen können, wo wir sagen, da fühlen wir uns wohl mit. Oft ist man zu früh als Value-Investor, weil man eben nicht weiß, wann dieses Bewertungsthema wieder durchschlägt. Ja. Und nur niedriges KGV hilft ja auch nicht weiter. Wir nützen ja keine Autowerte mit niedrigen KGVs beispielsweise was, wo ich vielleicht mit der Dividende Geld verdienen kann, aber ansonsten eigentlich das Geldverdienen nicht ausgeschlossen ist, aber extrem anspruchsvoll ist.
Das kannst du aber natürlich auch sagen, Europa hat die Bewertung natürlich schon auch ausgedehnt. Zuletzt.
Ja, natürlich.
Das natürlich in Relation sieht das, ist immer Frage der Perspektive. Ja. Aus den USA kommend sieht es günstig aus. Wenn du jetzt nur hier bist, sieht es nicht mehr so günstig aus oft.
Das ist richtig. Und deswegen haben wir dann noch einen weiteren Filter mit eingesetzt, eigentlich, wo wir dann eben auch nicht bei den Large Caps unterwegs sind, sondern viel in der zweiten und dritten Reihe. Und dann eben nicht unbedingt das, was man aus Deutschland kennt, sondern wir haben in Italien sind wir jetzt häufiger mal fündig geworden. In Skandinavien gibt's super spannende Unternehmen. Da wird's natürlich schon kleiner. Da bist du dann in den Market Cap Bereichen 3, 4, 5 Milliarden, was aber auch eine schöne Liquidität hat und wo man auch mit eigentlich noch gut Positionen aufbauen kann, was aber eigentlich kaum jemand auf dem Schirm hat. Und das macht's dann eben auch aus. Und damit kann man sich auch abheben. Also das ist dann eben kein Einheitsbrei, wo du normalerweise einfach diese großen US-Tech-Titel drin hast, sondern wo du dann einfach mal eine Interpump aus Italien mit dabei hast. So als spezieller Pumpenhersteller, wo man denkt, naja, ist das jetzt so spannend? Nun, habe ich auch gedacht, ne? Pumpen ist Pumpen. Aber Interpump macht eine total interessante Anwendung. Wir kennen alle die Landebahn von Flughäfen. Ja. Und da ist Gummiabrieb drauf. Und der muss runter, aber so, dass der Asphalt nicht geschädigt wird. Und das sind Spezialanwendungen, die entwickelt haben, dass das wunderbar funktioniert. So. Ja. Ist keine Raketenwissenschaft, ist aber schon was, wo man sich von den Konkurrenz mit absetzen kann. Und da gucken wir eben hin. Also klassische Industriewerte, da haben wir jetzt einiges aufgenommen, gerade aus der zweiten Reihe. Und da ist die Bewertung noch weit, weit unten. Gerade weil die Small- und Mid-Caps in Europa in den vergangenen Jahren wollte eigentlich keiner haben.
Mhm. Wir haben oft schon uns darüber unterhalten, wann denn das große Comeback kommt von Small Caps, dies und jenseits des Atlantiks. Wann kommt sie denn?
Ja, ja, ich werde auch noch in Zukunft. Also das ist ja das
Was
Schöne.
Ne? Anders machen,
nein, ja. Aber das ist ja das Schöne als Value Investor. Ich habe diese innere Überzeugung, die habe ich letztes Jahr auf so einer Konferenz in Wien mitgekriegt, wo so ein paar Amerikaner da saßen und die waren sich einfach sicher, dass das, was da sozusagen um uns herum passiert, nicht mehr lange gut gehen kann mit ihren langfristigen Statistiken. Und diese innere Überzeugung, dass Value Investieren im letzten, das richtige Investieren ist, was immer gewinnt, das ist auch schwierig. Ja, ist auch schwierig. Weil das heißt ja auch, das muss ich mir leisten können. Ich muss es mir leisten können, eben auch mal einen längeren Zeitraum deutlich schlechter zu performen als der Markt.
Ja.
Und von daher, also die Voraussetzungen sind gegeben, definitiv, aber man muss natürlich auch gucken, dass man gerade auch bei so Industriewerten nicht zu konjunkturabhängig ist, weil dann nützt es mir nicht, wenn ich das beste Produkt habe, was wirklich zu einer niedrigen Bewertung eingekauft
aber
werden kann.
Zyklus, wo keiner was kauft. Ja.
Und dann kann der Gewinn immer noch einbrechen und dann kann das halt KGV sich nochmal halbieren, es sieht dann noch günstiger aus, aber die Aktie fängt trotzdem nicht an zu laufen.
Was du natürlich im Moment schon ein bisschen siehst, wir haben da mit Tim Mangala von JP Morgan tatsächlich erst letzte Woche darüber gesprochen, dass dadurch, dass auch gerade in den USA sehr viel Investitionen aufgeschoben wurden, weil eben niemand so richtig wusste, was zu tun ist, also gerade in klassischen Industriesektoren, Maschinenbau und so weiter und so fort, dass du natürlich schon in so ein jetzt Nachzieh-Effekt kommst, dass halt doch wieder mehr bestellt wird, gerade auf der Produktionsseite, ne?
Ja, und das merken wir zum Beispiel auch bei Unternehmen, die eher so Verbrauchsgüter herstellen. Also wo dann vielleicht über Corona ein hoher Lagerbestand der Kunden aufgebaut wurde, der jetzt abgebaut worden ist, wo jetzt einfach diese Nachholeffekte kommen, dass jetzt die ganzen Zahlen wieder anziehen. Also ja, man sieht das tatsächlich. Und wir versuchen da eben auch breit unterwegs zu sein. Also wir sind auch im Telekom-Bereich jetzt oder Internet-Titeln unterwegs in Deutschland mit der IONOS oder mit United Internet aus diesem Kosmos. Also wir gucken schon auf unterschiedlichste Geschäftsmodelle. Es muss dann nicht Industrie sein. Es muss nicht klassisches Value-Investing sein, weil das ist, glaube ich, das greift dann auch zu kurz, wenn man immer nur auf diese klassischen Branchen schaut. Also das greift es dann auch nicht. Da ist dann eben ein anderes Thema auch diese Akquisiteure, also diese Unternehmen, die serienweise andere Unternehmen aufkaufen. Das gefällt uns eben auch gut. Und da ist die Branche eigentlich egal. Da gibt es dann Softwareunternehmen, die immer andere Softwareunternehmen kaufen, eine starke Marktstellung haben und die ausbauen. Sowas, das ist zum Beispiel etwas, wo wir sagen, das ist qualitativ hochwertig, wenn die Übernahmen aus den eigenen Cashflows generiert werden können. Und das ist vor allen Dingen auch nicht so konjunkturabhängig. Also das ist sowas, wo wir auch viel, viel Research-Arbeit reinstecken und solche Unternehmen uns angucken.
Ist die, wenn wir mal so ein bisschen, du hast vorhin schon gesagt, die zwei großen Themen sind ja immer Zinsen und natürlich die Unternehmen. Ist die, wenn wir mal jetzt Mag7 quasi mal ein bisschen ausblenden, die natürlich auch geliefert haben ohne Ende, ist die Qualität der Unternehmen jetzt im Moment gut im Vergleich zu vielleicht von vor einem Jahr? Oder würdest du sagen, wird es eher trüber, weil nicht ganz klar ist, wo die Weltwirtschaft sich so hin entwickeln wird?
Das ist, wir versuchen, da würde ich fast sagen, wir versuchen mehr oder weniger da durchzugucken, dass wir die Unternehmen haben, die eben nicht so starke Schwankungen eigentlich haben. Dass wir sagen, Mensch, ich versuche wirklich die nächsten 3-5 Jahre nach vorne zu schauen und so ein stabiles Geschäftsmodell zu haben, dass mir diese kurzfristigen Konjunkturschwankungen vielleicht nicht so wichtig sind. Und von daher ist dann der Blick für ein Jahr zurück vielleicht zu wenig. Weil die Qualität für uns ist, Charlie Munger hat es so schön gesagt, ein sehr schönes Erfolgsmodell an der Börse ist getting into better businesses, also eigentlich immer in die besseren Geschäftsmodelle zu investieren. Ja. Also wenn ich 3 habe, muss ich vielleicht am Anfang mehr für ein Unternehmen bezahlen, als vielleicht genau für die Nummer 3 dann nur in der Rangliste, nehme ich den Marktführer, zahle mehr dafür, aber wenn ich dann lange dabei bleibe, und das ist eigentlich das Erfolgsgeheimnis, lange dabei bleiben, dann zahlt sich sowas eigentlich aus. Und das ist eigentlich auch das, was wir versuchen. Aber wir setzen mal auf Opportunitäten bei Unternehmen, aber normalerweise eigentlich eher jetzt den hohen Bewertungsabschlag, jetzt die hohe Sicherheitsmarge und dann das Ganze auch längere Zeit laufen lassen, wenn wir davon überzeugt sind. Und wenn es nochmal einen Dip gibt, dann eher nachkaufen.
Ist es, ihr habt jetzt im ETF, wir haben ja immer wieder das letzte Mal drüber gesprochen, war ja, glaube ich, ziemlich groß letztes Mal. Beim Rebalancing ist einiges passiert gewesen, 4 oder 5 Werte, ne? Und das ist natürlich, da kommt dann immer die Frage, was kauft ihr jetzt? Genau. Ihr hattet jetzt auch wieder drei neue Werte.
Richtig, wir haben jetzt drei neue Werte drin. Ja. Das ergibt sich halt immer aus unseren Analysen.
Ja.
Das ist, mal sind es dann doch mehr, die sich anbieten, jetzt waren es halt drei. Mhm. Spannend übrigens, zwei US-Werte raus, zwei wieder rein, das heißt, das Gewicht hat sich nicht verändert. Mhm. Fand ich interessant, weil wir eigentlich bei der Analyse, habe ich gedacht, Mensch, da müsste sich doch eigentlich mal was tun, dass jetzt vielleicht USA jetzt wieder attraktiver ist, dass wir vielleicht doch noch ein bisschen mehr US-Gewicht haben. Nee, ist nicht. Es sind im Endeffekt zwei US-Titel mit reingekommen.
Aber du hast natürlich, also mutmaßlich, na, schon auch das Problem in den USA, wenn du in der zweiten Reihe bist, die ist halt noch mehr, wird die links liegen gelassen,
genau,
als das in Europa der Fall ist.
Ja, das ist richtig. Da haben wir jetzt aber, wenn ich reingucke, wir haben Zoetis, das ist Tierarzneimittel, ja. Weltmarktführer in diesem Bereich. Und im Tourismusbereich, da ist die Booking Holdings jetzt wieder reingekommen, ja, und die Airbnb ist raus. Und als drittes Unternehmen, Scout24 ist jetzt drin. Die hatten wir, das Spannende ist eben, genau das Prinzip hat jetzt funktioniert. Das sind drei Unternehmen, die alle schon drin waren, dann mal rausgegangen sind und jetzt wieder reingekommen sind. Und genau das ist eigentlich dieses Aktive, was wir bei diesem ETF, es sind ja nur 25 Werte, ja, die immer gleichgewichtet sind. Und wenn die eben steigen, die Aktien, dann geht die Rendite aus sich runter, dann sehen die nicht mehr so attraktiv aus, gehen dann häufig aus dem Index raus und drei Monate später kommen sie halt wieder rein. Oder sechs Monate später, je nachdem. Und bei den drei Titeln war es jetzt so. Im Sommer war es ganz anders geartet, da hatten wir fünf Titel. Ja. Und vier davon hatten wir noch nie im Index. Das heißt also, man merkt schon, dass wir da einen sehr großen Wandel eigentlich drin haben. Mhm. Obwohl wir diese wenigen Titel haben. Und das macht es dann eben auch aus. Also, und jetzt eben mit Booking, mit Zoetis und mit Scout24 auch eine große Bandbreite an Unternehmen eigentlich.
Mhm. Die im Prinzip natürlich quasi mal ein bisschen nachgegeben haben, sonst wären sie jetzt nicht mehr so attraktiv.
Genau, richtig. Also bei der Booking war es, genau, bei der Booking, die war jetzt auch, ich glaube, drei Quartale oder so nicht mit dabei. Ja, ja, genau, richtig. Genau. Und die Airbnb, die war jetzt lange mit dabei, ist jetzt rausgegangen und die Alphabet ist zum Beispiel auch mal rausgegangen, das hatten wir auch lange nicht. Und die dritte Aktie muss ich echt gerade überlegen, ich glaube, die Ryanair war es.
Ja.
Mein Jahr.
Ich glaube auch.
Ja.
Habe das so dunkel in der Kopf. Ja.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As a season shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Wie groß ist euer Pool, hast du gesagt, an Unternehmen, die da potenziell...
Ja, wir sind so auf dem Weg zu 100, wo wir rausgreifen können, ja, die wir auf der Watchlist haben. Und da gehen wir einfach nach den Renditeaussichten. Also wir gucken uns an, was können die Unternehmen bieten, ja, an Renditeaussichten, wo alles Mögliche mit reinspielt. Die Gewinnentwicklung der Unternehmen spielt da mit rein und. Und jeder Analyst gibt seiner Aktie diese Renditekennzahlen mit und dann ranken wir das Ganze.
Ja.
Das fängt mit einer Excel-Tabelle an, aber es ist noch ein bisschen komplexer. Und dann nehmen wir die 25 Werte, die die höchsten Renditeaussichten haben, und dann kommen die gleich da rein. Das heißt also, wir haben quasi einen Kosmos von annähernd 100 Aktien und daraus destillieren wir unsere 25 Top-Aktien. Mhm. Und die kommen dann eben gleichgewichtet in den Index. Und das ist halt ein konzentriertes Portfolio, was ganz anders natürlich aufgestellt ist als ein breit angelegter MSCI World mit einer vierstelligen Anzahl von Aktien, die marktgewichtet sind. Und ja, das ist, glaube ich, gerade der größte Unterschied, dass man sagt, wir haben hier 25 Aktien, die kennen wir alle sehr, sehr gut. Die sind gleichgewichtet und ja, hier habe ich eben ein ganz breites Portfolio. Also Diversifikation ist gewährleistet. Aber wenn ich auch das sagt Buffett immer so gerne, wenn ich meine Aktien kenne, dann muss ich auch nicht zu viel diversifizieren. Dann reichen 25 Werte völlig eigentlich aus, um das zu machen.
Aber weil du gesagt hast, ihr versucht auf die 100 zu kommen, findet ihr genug spannende Unternehmen im Moment?
Eigentlich schon.
Mehr auf die Watchlist schaffen?
Ja, eigentlich schon. Weil dadurch, dass wir...
Weil das ist ja das Problem, dass also Buffett und das Team, sagen wir mal, die letzten anderthalb Jahre durchaus hatten.
Ja, das ist richtig. Und natürlich, wenn man guckt, was wir eigentlich alles ausschließen, dann ist es schon spannend zu sehen. Ne? Also ja. Wir sind nachhaltig unterwegs. Das heißt, es fliegt schon mal sehr, sehr viel durch Ausschlusskriterien raus. Ja. Wir machen immer noch keine Rüstung. Das ist schon mal ein Faktor. Dann gibt es Branchen, die wir nicht machen. Wir machen keine Autowerte, wir machen keine Banken. Dann sind wir nicht in Emerging Markets. Und dann denkt man, Mensch, da wird der Kuchen aber immer kleiner. Ja, aber wir gucken eben da, wo viele nicht gucken. Und das ist beispielsweise in anderen europäischen Ländern. Und von daher finden wir da eigentlich was. Und wenn wir jetzt so attraktive Geschäftsmodelle identifizieren für uns, dann gucken wir auch nochmal ganz verstärkt in diesen Branchen. Also bei Versicherungen und Rückversicherern haben wir so angefangen. Da haben wir mit ein, zwei Werten angefangen und sind mittlerweile aber eigentlich in 5, 6 Werten intensiv investiert, sodass wir auch eine Obergrenze haben, was wir als Sektor allokieren in Fonds. Ja. Aber nee, da finden wir schon noch was. Doch, doch.
Warum macht er keine Autowerte? Weil es nicht Rüstung.
Nee, aber wir wollen ja Geld verdienen. Also würde ich jetzt mal.
Es gibt ja auch das eine oder andere.
Ja, aber.
Der eine oder andere E-Auto-Hersteller beispielsweise, der ja ausperformt hat.
Richtig. Da kommt dann im Endeffekt zum einen die Bewertung mit rein, dass wir sowas wie Tesla eigentlich eher, das ist aus unseren Bewertungskriterien raus. Ja. China machen wir derzeit aus politischen Gründen nicht und dann wird es auch schon eng mit anderen E-Autoherstellern, wo man dann so, gucken muss. Und die normalen Autohersteller, also wir versuchen halt doch ein bisschen in die Zukunft auch mit stabilen Geschäftsmodellen zu schauen. Und wo in 5 Jahren die deutschen Autohersteller stehen mit ihren Absatzzahlen, keine Ahnung. Wissen die auch selbst nicht. Und man sieht es ja jetzt an der Porsche-Strategie-Änderung, die jetzt wieder kommt. Das ist einfach... Da sind wir dann doch die Value-Investoren, die dieses langfristige, auch einfach geringere Schwankungen, da fühlen wir uns wohl mit. Dann nimmt man mal einen Trend nicht mit, aber man weiß auch, okay, ich kann wirklich ruhiger schlafen, wenn ich bei den Werten nicht dabei bin.
Macht ihr, also weil du gesagt hast, China ist, macht ihr quasi jetzt im Moment nicht, aber ist, wenn die politische Weltbild sich ändert,
ist
es dann wieder ein Thema?
Oder? Naja, also da muss sich aber schon viel verändern. Wir hatten China mit Alibaba, wir hatten das mit Tencent. Ja. Die haben wir lange gehalten, auch vom Börsengang wirklich jahrelang gehalten. Die sind dann aber durch unsere ESG-Filter gefallen. Also eine Tencent ist dann irgendwann aufgepoppt und die haben wir dann verkauft. Und Alibaba das Gleiche. Also wir sind derzeit nicht in China und planen es auch nicht, wieder in China zu investieren.
Mhm. Was ist denn hier mit dem quasi Value-Mecker-Land Japan?
Ja, da verfahren wir nach dieser Strategie, ich muss das verstehen, was ich mache, und die Kommunikation japanischer Unternehmen, und da sind wir wieder, in der zweiten Reihe, ist für europäische Investoren echt anspruchsvoll. Echt anspruchsvoll. Englische Geschäftsberichte kann man kriegen, aber ist echt schwierig, und da verfahren wir dann doch lieber nach dem Motto, ich guck mir das gerne an, was ich investiere. Das machen wir wirklich. Ja, was ich verstehe und was ich eben auch, wo ich einen einfachen Zugang zum Unternehmen habe. Also wir sind in einem People's Business. Für uns ist die Kultur des Unternehmens auch wichtig. Ja. Und die funktioniert über die Leute. Und die kann ich einfach besser greifen und auch kontaktieren und verstehen, wenn ich das wo ich zu Hause bin, aber wo ich sie besser auch greifen kann. Und deswegen ist Japan bei uns auch nicht vertreten. Genau. Mhm.
Was würdest du sagen, sind die größten Risikofaktoren der nächsten Monate?
Naja, wenn wir jetzt ein Wort nehmen, ist es Trump. Und dann ist es ein Rattenschwanz an Sachen, die passieren können. Also es ist einfach diese Ungewissheit. Wir leben in einem Zeitalter der Ungewissheit, was aber an der Börse keine große Rolle spielt. So, vielleicht müssen wir uns an diesen Gedanken gewöhnen, dass vielleicht Resilienz durch dieses Ganze, wir haben da schon drüber gesprochen hier mal, aber ich finde es wirklich, wenn man 5 Jahre zurückgeht, da waren wir in der tiefsten Corona-Depression, Lockdowns und so weiter. Was aber börsentechnisch seitdem passiert ist. Also wenn man was mitnehmen kann, ist vielleicht dieses kurzfristige Risiko, ja klar kann es diese Korrektur geben und dann haben wir aber auch immer wieder gesehen zuletzt, das ist buy the dip, die Leute gehen rein. Selbst im April, als es völlig unklar war, wie es mit den Zöllen weitergeht, gab es dieses buy the dip und die Märkte haben sich sehr, sehr schnell, sehr, sehr stark wieder erholt. Wer nicht mit dabei war und da eingestiegen ist, hat echt extrem viel liegen lassen.
Ja.
Und vor allen Dingen, wer in der Panik nicht verkauft hat, das ist eben auch immer ganz entscheidend. Die Nerven behalten und dabei bleiben. Ich glaube, das ist eine Geschichte, die wirklich jeder auch mitnehmen kann. Sich nicht anstecken lassen und dabei bleiben. Und dann sind diese kurzfristigen Ausschläge eben nicht so wichtig. Die können kommen, klar, natürlich. Und das Risiko ist Trump, in welcher Art und Weise auch immer. Ich glaube, Europa sieht eigentlich ganz gut aus, auch wenn wir natürlich konjunkturell einfach schauen müssen, dass sich das, dass es nicht komplett abschmiert. Das muss man auch sehen. Aber
kommt doch jetzt der Herbst der Reform.
Naja, gut, da würden wir jetzt ein ganz neues Fass aufmachen. Das lassen wir jetzt, glaube ich, mal an der Stelle. Der Herbst der Reform. Also wir brauchen hier auf jeden Fall keine Reform.
Das stimmt. Und für den Rest haben wir ihn ja. Genau, also die Erkenntnis ist aus dem Jahr, vergiss mal das Risikodenken und drinbleiben.
Irgendwie ja. Und das ist ja auch mal was, wir müssen ja keine Ängste schüren, wenn wir uns hier unterhalten, sondern die Zuversicht ist da. Aber die Zuversicht ist jetzt nicht, dass wir von jetzt ab uns in kürzester Zeit verdoppeln oder so. Das sehe ich auch nicht. Aber ich glaube, die Alternative zum Aktienmarkt, die werden sich eher schwer tun. Also wir haben jetzt natürlich ein Gold gesehen, was super gelaufen ist. Aber ich glaube einfach die Stabilität, die der Aktienmarkt ausstrahlt, trotz dieser Risiken, das sollte man einfach jetzt für sich wahrnehmen und genau, einfach dabei bleiben. Also das ist es eben. Und es gibt einen alten Haudegen, der immer gesagt hat, jeder Tag ist ein Kauftag. Das weiß ich nicht, ob jeder Tag ein Kauftag ist, aber man sollte sich auf jeden Fall nicht zu schnell verunsichern lassen.
Und man darf ruhig ein bisschen Pulver trocken haben für die Dips, die man da zu kaufen kann.
Genau, und das ist eben der Punkt. Also die kommen eben auch. Also es ist jetzt nicht so, dass es geradlinig nach oben geht. Ich meine, müssen wir uns auch nicht in die Tasche lügen, dass die Börse einfach was ganz Lässiges ist, wo jeder weiß, wie es geht.
Ja.
Nein, ist es nicht. Aber der Blick auf saisonale Muster, den, glaube ich, sparen wir uns einfach und sagen, auch in Nachwahljahren in den USA kann der Februar ein guter oder ein schlechter Monat werden. Wir wissen es nicht. Und jetzt haben wir erstmal den Oktober vor uns. Wir wissen es beide nicht, wie die nächsten Wochen ausgehen, aber wir werden beide investiert bleiben. Ja,
kräht der Hahn früh morgens auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist.
Herrlich. Viel besser kann man gar nicht aufhören.
Heiko, hast du einen zum Draufsetzen? Bauernregeln, die müssen jetzt kommen, gell?
Ja, natürlich. Also man kann ein Pferd zum Wasser führen, ist aber nicht zum Trinken zwingen. Es ist keine Bauernregel, aber ein sehr schöner Satz.
Ein sehr schöner Satz, den nehme ich als Rausschmeißer. Ich danke dir, Wieber, für deinen Besuch.
Alles klar. Es hat Spaß gemacht.
Wie immer, natürlich.
Und freue mich auf den nächsten Besuch bei dir in der Mission Money.
Das stimmt. Und dann werden wir es irgendwann mal auch auf die Wiesen schaffen zusammen, um den Abbinder zu bringen. Das ist der Plan fürs nächste Jahr.
Ja, alles klar. Ich freue mich.
Freunde, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wie gesagt, meine Stimme zum Glück war nicht so notwendig. Das dürftest du übernehmen. Dann ist das alles nicht so wild. Ich denke, wir haben einiges besprochen. Gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr im Moment so unterwegs seid. Eher auf der vorsichtigen Seite. Ich weiß, dass die meisten eher auch im Buy-the-Dip-Lager sind. Wie ich persönlich fühle mich da auch am wohlsten, ehrlicherweise. Ansonsten wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.
Tschüss.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community.
Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.